Heute Mittag zur Essenszeit waren vor der Mensa 1 an der Rempartstraße die üblichen Amateur-Antiquare in Gesellschaft eines Informationsstandes der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Drei dynamische junge Menschen verteilten Programme und Informationsblättchen und luden die hungrigen oder bereits gesättigten Studenten zu Gesprächen und informativen Ratespielchen über AIDS ein. Welche Übertragungswege des HIV gibt es? Wie sehen die Schutzmöglichkeiten des Einzelnen aus? Antwortmöglichkeiten für Letzteres? Kondome? Treue? Enthaltsamkeit? Das Interesse war mittelmäßig und mancher Student und manche Studentin ging kopfschüttelnd oder breit grinsend am Stand vorbei. Nach dem Sonderkonzert im Großen Haus gestern Abend war dies die zweite Veranstaltung im Rahmen der Aufklärungstage zu AIDS, die ein Frankfurter Werbebüro im Auftrag eben jener Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung in Freiburg organisiert. Vor der Mensa war auch die AIDS-Informationsstelle des Studentenwerkes vertreten mit einer Stellwand, an die die Sprechstunden und einige Kondome geheftet waren. Das Motto der Aufklärungstage ist Aufklärung für den Normalbürger. Und entsprechend, da diesem Normalbürger ausschließlich heterosexueller Genitalverkehr unterstellt wird, handelte es sich bei diesen Kondomen notwendigerweise nicht um die reißfesten Produkte wie Hot Rubber oder Hardy Spezial, die auch für den Analverkehr geeignet sind, sondern um dünnhäutige ABC-Kondome. Ebenso fehlte, wie überall, wo der Normalbürger informiert wird, der Hinweis darauf, dass fettfreie Gleitcreme, wie sie in Apotheken, Sexshops und bei der AIDS-Hilfe erhältlich ist, unerlässlich ist. Keine Butter, Nivea oder Vaseline für den Analverkehr mit Kondom. Und das betrifft Hetero und Hetera genauso wie Schwule. Die moralische Aufforderung, die HIV-Positiven nicht im Regen stehen zu lassen, wurde vornehmlich ebenfalls wie üblich mit der geringen Ansteckungsgefahr begründet. Wieder einmal wurde nicht darauf hingewiesen, wie, wo und durch wen Infizierte diskriminiert, verfolgt und ausgeschaltet werden. Auch wurde im Interesse der Aufklärung des Normalbürgers darauf verzichtet, die Realitäten der AIDS-Arbeit aufzuzeigen, was aber nicht wundern kann, da Geldgeber die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ist, die mitverantwortlich ist für die aktuelle Misere der AIDS-Arbeit. Verzichtet wurde auch auf Hinweise, welche strafrechtlichen Konsequenzen im Zusammenhang mit einer HIV-Infektion auftreten. Hierzu ein Beitrag von Andreas, der die Situation nicht nur in Bayern analysiert. Wer noch nicht weiß, ob er HIV-positiv oder negativ ist, der sollte es tunlichst dabei belassen und seinen HIV-Status lieber nicht in Erfahrung bringen. HIV-positiv zu sein wird nämlich zunehmend gefährlicher, zumindest in Bayern, aber nicht nur dort. Profilneurotische Staatsanwälte machen zunehmend Jagd auf angeblich verantwortungslose HIV-Positive. Diese sogenannten Uneinsichtigen oder Desperados werden zunehmend im Rahmen der Strategie zur Eindämmung der Immunschwächekrankheit AIDS als potenzielle Totschläger zu langjährigen Haftstrafen ohne Bewährung verurteilt oder, wie der Spiegel sich ausdrückte, weitgehend unbemerkt aus dem Verkehr gezogen.
Am 16. November 1987 wurde der US-Amerikaner Linwood B. nach 10 Monaten Untersuchungshaft zu 2 Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt, weil er in 3 Fällen in Kenntnis seiner HIV-Infektion ungeschützten Geschlechtsverkehr ausgeübt haben soll. Dieser sogenannte ungeschützte Geschlechtsverkehr war jedoch nichts anderes als Safer Sex, wenn man nach den Richtlinien der deutschen AIDS-Hilfe geht. Dort wird nämlich der ohne Kondom begonnene, aber dann mit Präservativa fortgesetzte Analverkehr als safer eingestuft. Gleiches gilt für Oralverkehr, der nicht zum Orgasmus führt. Obwohl Linwood B. nur diese beiden Praktiken angewendet hatte, wurde er der versuchten gefährlichen Körperverletzung für schuldig befunden. Im Gerichtsurteil lautete das dann so:
Safer-Sex-Broschüren können sich immer nur an Gesunde richten oder an solche, die sich dafür halten. Für die Infizierten gibt es nur Safe-Sex, keinen Sex oder Aufklärung des Partners. Ein Infizierter habe kein Recht, einem Gesunden ein Restrisiko aufzubürden. Die körperliche Unversehrtheit muss höher eingeschätzt werden als die freie Ausübung der Sexualität.
Nach der Urteilsbegründung hagelte es heftige Proteste. 7 Mitglieder der AIDS-Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages, wohlgemerkt nicht die bayerischen Vertreter, übten scharfe Kritik.
Wer berücksichtigt, dass das Risiko, sich bei Safer Sex zu infizieren, ungleich geringer ist, als beim Überqueren eines Fußgängerüberweges von einem Auto überfahren zu werden, mag die Absurdität der Urteilsbegründung erkennen. Zudem werden die Bemühungen über Aufklärung, ein anderes Sexualverhalten, also Safer Sex, zu erreichen, diskriminiert. Damit trägt dieses Urteil unter Umständen dazu bei, Neuinfektionen zu verursachen. Wir hoffen, dass dieses Urteil vor dem Bundesgerichtshof keinen Bestand haben wird. Andernfalls wird ja eine gesellschaftspolitische Lawine losgetreten, die in Stigmatisierung und Ausgrenzung Infizierter enden wird. Dieses Urteil bereitet den Weg zur Denunziation. Das Ghetto für Infizierte liegt in seiner Konsequenz.
Soweit diese kleine Gedächtnisauffrischung. Natürlich melden sich nicht nur Kritiker zu Wort. Manfred Steinbach vom Süßmuth-Ministerium begrüße das harte Urteil ausdrücklich. Strafrechtsprofessor Schünemann aus Freiburg bezeichnete HIV-Positive, die weiterhin promisk leben würden, als Mordmaschinen. Und der Freiburger Arbeitsrechtler Professor Löwisch sprach von der Verpflichtung der Krankenhäuser, an allen Krankenhauspatienten notfalls zwanghaft den AIDS-Test vorzunehmen. Inzwischen ist fast ein Jahr vergangen. Das damals erste Urteil gegen einen HIV-Infizierten hat weitere Urteile nach sich gezogen. Von 5 wegen versuchter, gefährlicher Körperverletzung Angeklagten wurden 4 zu Haftstrafen zwischen 1 und 2 Jahren verurteilt. Ein Urteil fiel im baden-württembergischen Hechingen. Neben Linwood B. wurden eine Prostituierte aus München und 2 heterosexuelle Männer inhaftiert. Die Münchner Prostituierte wurde im Juli dieses Jahres entlassen und eine Woche später erneut festgenommen. Ein verdeckter Fahnder der Münchner Polizei hatte der HIV-positiven Frau 200 DM für ungeschützten Geschlechtsverkehr angeboten. 2 Verfahren wegen versuchten Totschlags sind noch nicht abgeschlossen. In einem dritten Verfahren gegen einen HIV-positiven Franzosen entschied das Landgericht München, dass Geschlechtsverkehr ohne Kondom den Tatbestand des versuchten Totschlags erfülle. Wegen Schizophrenie wurde der Angeklagte jedoch in eine psychiatrische Anstalt überwiesen. Im jüngsten Verfahren vor dem Kempner Amtsgericht wurde der Angeklagte überraschend freigesprochen. Der 29-jährige Italiener hatte mit einer Gymnasiastin ungeschützten Verkehr gehabt, jedoch mit deren vollem Einverständnis und Wissen um die Infektion des Partners.
Wäre es nach dem Staatsanwalt gegangen, so säße der Mailänder Angeklagte wegen billigender Inkaufnahme für 8 Monate hinter Gittern. Die Einwilligung der damals 16-jährigen Gymnasiastin hatte für ihn keine rechtliche Gültigkeit, zumal die Tat an sich sittenwidrig sei und der vielmalige Geschlechtsverkehr strafverschärfend hinzukämen. Über die Gymnasiastin urteilte er so: Sie ist ein dummes, einfältiges, unreifes Mädchen, das dem Angeklagten sexuell verfallen sei. Dem Angeklagten wurde sogar zur Last gelegt, dass er ein mögliches Kind der Freundin gleich mitgefährdet habe.
Der Richter sprach den Angeklagten nur deshalb frei, da ihm nicht zweifelsfrei nachzuweisen gewesen sei, dass er die Freundin vorsätzlich habe infizieren wollen. Hätte ein Vorsatz bestanden, so hätte die Anklage auf versuchten Totschlag lauten müssen. Diese unsichere Begründung nahm der Staatsanwalt sofort zum Anlass, frohgemuts Revision anzukündigen. An dieser Stelle sei noch einmal darauf hingewiesen, dass sich bis heute kein Sexualpartner der Angeklagten infiziert hat. Ebenso konnte keinem der bisher Angeklagten eine Absicht nachgewiesen werden. Für die Urteile reichte denn auch die abgeschwächte Form des juristischen Begriffs für Vorsatz aus, das billigend in Kauf nehmen. Dabei sind sich die deutschen Juristen noch lange nicht einig, ob eine Infektion mit HIV überhaupt eine Körperverletzung darstellt. Der medizinische Wissensstand über HIV-Infektion und AIDS-Erkrankung sind noch lückenhaft. Alle Urteile sind bisher in Revision gegangen und der Bundesgerichtshof wird endgültig darüber beschließen. Der Karlsruher Bundesanwalt für allgemeine Strafsachen und Sachverständige der Enquete-Kommission AIDS des Deutschen Bundestages, Manfred Bruns, hält Sex ohne Kondom für eine bloße Fahrlässigkeit, die zumeist keine beweisbaren Folgen habe und daher auch nicht strafbar sei. Ob HIV positiv oder nicht, mit oder ohne Kondom, aufgeklärte Menschen handeln in selbstverantworteter Sexualität und auf eigenes Risiko.
Und genau das haben die bayerischen und der baden-württembergische Richter völlig ignoriert. Nicht nur Infizierte haben eine besondere Verantwortung für die Gesundheit ihres Partners, sondern vor allem die Gesundheit tragen Verantwortung für ihre eigene Gesundheit. Jeder, der sich auf ungeschützten Geschlechtsverkehr einlässt, weiß, dass er sich möglicherweise infizieren kann und trägt somit ein persönliches Risiko, das er nicht einfach auf seinen Partner abwälzen kann. Ein negativer Test bietet da überhaupt keine Sicherheit. Jeder sollte sich so verhalten, als sei er positiv und sich mit Kondom schützen und dabei die fettfreie Gleitcreme nicht vergessen, denn sonst braucht er sich das Kondom erst gar nicht überzuziehen. Diese fettfreie Gleitcreme ist erhältlich in Apotheken und bei der AIDS-Hilfe.
Eines ist völlig klar: Die harten Urteile gegen HIV-Infizierte sind politisch. Ist als schwere Straftat mit Nachdruck zu verfolgen. Wenn die Gerichte sich auch noch nicht einig sind, ob sie wegen gefährlicher Körperverletzung oder Totschlag verurteilen sollen, so sind sie sich doch darin einig, dass gegen ungeschützten oralen, vaginalen oder analen Sex positiv Getesteter von Amts wegen vorgegangen werden muss. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Partner eingewilligt hat oder Safer-Sex-Techniken angewandt worden sind, wie die Urteile gegen Linwood B. und in Kempten beweisen. Nur in der Ehe soll das Rechtsgut der sexuellen Selbstbestimmung höher eingestuft werden als die Lebensgefährdung. So eine Abhandlung des Bayerischen Justizministeriums. Indem man einige HIV-Positive aus dem Verkehr zieht, werden Ausnahmefälle zu Regelbeispielen gemacht, um so die AIDS-Politik daran zu orientieren. Die Kriminalisierung von Positiven bietet nun einen weiteren Grund, gegen den HIV-Test zu sein. Wer seinen HIV-Status nicht kennt, kann auch nicht mit Vorsatz handeln. Mit oder ohne Test schützen sollte Mensch sich sowieso. Diese Verweigerungsstrategie kann jedoch keine politische Strategie sein. Abnehmende Testbereitschaft dürfte sogar von den bayerischen Seuchenstrategen erwünscht sein, denn bei nach wie vor steigenden Zahlen von AIDS-Erkrankungen wird die Testmüdigkeit der liberalen AIDS-Aufklärung angelastet werden und den Befürwortern von Zwangstests Auftrieb geben. Auch wenn bisher nur ein Schwuler von den Urteilen betroffen ist, wird sich die strafrechtliche Verfolgung nicht mehr lange auf positiv Getestete beschränken. Zwar sind Schwule als sogenannte Risikogruppe im bayerischen Maßnahmenkatalog noch nicht ausdrücklich benannt. Doch verlauten schon die ersten Töne, diesmal aus Bonn, die die bloße Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe in strafrechtliche Überlegungen einbeziehen. So ein Bonner Professor für Strafrecht.
Fahrlässigkeit ist aber sogar dann denkbar, wenn der Infizierte seine eigene Infektion nicht gekannt hat, aber aufgrund seiner vorangegangenen Verhaltensweise damit hätte rechnen müssen, dass er sich möglicherweise infiziert hat und nunmehr die Infektion weitertragen kann.
Dazu passt auch folgende Aussage aus der Bayerischen Regierungszentrale zum Kreis der ansteckungsverdächtigen Risikogruppen.
Es komme bei der überaus langen Inkubationszeit von AIDS nicht darauf an, dass jemand intravenös drogensüchtig ist. Für den Verdacht und die anschließenden gesundheitsbehördlichen Maßnahmen genüge es schon, dass er es war.
Ähnliches ließe sich mit Leichtigkeit auch auf die Schwulen übertragen, die nach wie vor die Hauptbetroffenengruppe bezüglich der AIDS-Erkrankungen sind. Es kommt nun also darauf an, eine wirksame Strategie aller Betroffener zu entwickeln, die den Theoretikern der Aussonderung und Aburteilung einen Strich durch die Rechnung macht. Ein erster Versuch dazu war der bundesweite Aktionstag in Frankfurt, bei dem über 1000 Schwule, Prostituierte, Drogenabhängige und viele andere gemeinsam gegen Diskriminierung und Kriminalisierung von AIDS-Kranken demonstrierten. Das reicht aber bei weitem noch lange nicht aus. Solange viele Schwule AIDS nicht als politisches Problem begreifen wollen, brauchen Sie sich auch nicht wundern, wenn Sie eines Tages selbst von Zwangsmaßnahmen betroffen werden.